Hallo und herzlich willkommen. Bei Was ist was geht es diesmal um unsere Erde. Was ist ein Kontinent? Warum gibt es auf der Erde Leben? Wie entsteht ein Gebirge? Warum gibt es Erdbeben? Das alles und noch vieles mehr finden Theo, Tess und Quentin heraus. Theo, Tess und Quentin kennt ihr ja schon. Wenn es darum geht, unsere spannende Welt zu entdecken, sind sie zur Stelle. Die drei haben ihre Augen und Ohren überall und sind ständig auf abenteuerlichen Entdeckungsreisen.
Jawohl, Abenteuer und Action. Genau das Richtige für mich.
Tess, unser rotes Ausrufezeichen, ist sehr mutig. Eine richtige Draufgängerin. Am liebsten möchte sie Popstar werden.
La la la!
Warte, Tess! Da fliegen einem ja die Ohren weg!
Theo, das blaue Fragezeichen, ist von den musikalischen Qualitäten seiner Freundin nicht gerade überzeugt. Er erforscht lieber alles Mögliche und weiß scheinbar alles.
Ja, also wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass es...
Das was?
Dass es jetzt losgeht.
Halt, Quentin dürfen wir nicht vergessen. Der gelbe Punkt macht am liebsten Faxen und hüpft und rollt um seine beiden Freunde herum. Und das Beste, er kann sich in alles verwandeln.
Dieser elende Schnupfen und dieses Kratzen im Hals. Ich werde nie wieder singen können.
Schön wär's.
Und mein gigantisch großes Dankeschön-Konzert. Ich weiß immer noch nicht, wo auf dieser Welt es stattfinden soll. Alles hat sich gegen mich verschworen.
Nun ja, ich könnte dir vielleicht helfen.
Ja? Wie denn?
Gegen deine Erkältung könnte ich dir die weltbeste Medizin mixen. Mit den besten Pflanzen und Kräutern aus der Natur. Den sirupsüßen Sabbersaft, ein Hausmittel meiner Großmutter Theophilia, nach der mich meine Eltern übrigens benannt haben.
Na, na, nix mehr her mit diesem Sabbersaft. Es wird nämlich immer schlimmer. La, 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 la.
Allerdings fehlen mir die Zutaten für den Sabbersaft. Und ehrlich gesagt, ich habe absolut keine Ahnung, wo dieses Zeug wächst.
Und?
Ganz einfach. Wir gehen auf Weltreise. Komm, Quentin!
In den unendlichen Weiten des Universums gibt es unzählige Planeten und Sterne. Doch bislang kennen wir nur einen einzigen Planeten, auf dem es Leben gibt. Es ist unsere Erde. Die Vielfalt auf unserem Planeten ist einzigartig. Unzählige Pflanzen und Tierarten leben auf der Erde. Und natürlich Menschen. Vom Weltraum aus betrachtet sieht die Erde wie eine blaue Kugel aus. Das liegt vor allem an den riesigen Wasserflächen der Ozeane. Sie bedecken 2/3 unseres Heimatplaneten. Deshalb nennt man die Erde auch den blauen Planeten.
Theo, nun wart doch mal. Wo läufst du denn eigentlich hin?
Meine liebe Tess, wir machen eine Weltreise, um die passenden Zutaten für den Sabbersaft zu finden. Außerdem suchen wir den weltbesten Erdteil für dein...
Dankeschön, Konzert.
Genau. Und deshalb gehen wir jetzt erstmal in die Bibliothek.
Bibli was?
Bibliothek. Dort besorgen wir uns ein paar Bücher. Auf unsere Weltreise müssen wir uns schließlich gut vorbereiten.
Aha.
Und alles über die Erde wissen.
Die Geburtsstunde der Erde liegt etwa 5 Milliarden Jahre zurück. Ein riesiger Stern explodierte und schleuderte Staub und Gase in den Weltraum. Es bildete sich eine Wolke, die sich mit der Zeit immer dichter zusammenzog. Aus dieser Wolke entstand die Erde, und alle Himmelskörper des Universums. Die Erde war damals ein glühender Feuerball. Nur langsam kühlte sie sich ab. Dann fiel der größte Regenschauer aller Zeiten. Es regnete wahrscheinlich über 100.000 Jahre lang. Die gewaltigen Regenmassen sammelten sich in den Vertiefungen der Erdoberfläche. Riesige Ozeane entstanden. Die Landflächen, die aus dem Wasser ragen, sind die Erdteile. Auf diesen Kontinenten können wir heute die unterschiedlichsten Landschaften entdecken. Wüsten, Gebirge, Steppen, Wälder, Dschungel und eisige Regionen.
Und Wissenschaftler glauben, dass vor rund 300 Millionen Jahren noch alle Erdteile zusammenhingen und es nur einen einzigen Kontinent gab, den gewaltigen Urkontinent Pangäa.
Ganz schön langweilig in so einer Bibliothek. Was meinst du, Quentin?
Vulkanausbrüche und Erdbeben ließen diesen Superkontinent jedoch im Laufe der Zeit an mehreren Stellen auseinanderbrechen. Aus den Bruchstücken bildeten sich die uns heute bekannten Kontinente.
Theo?
Und im Laufe der Zeit veränderte sich die Erdoberfläche bis hin zu der Form, die wir heute kennen.
Theo!
Heute ist die gesamte Landmasse der Erde in 7 Kontinente eingeteilt. Europa, Asien, Afrika, Nord- und Südamerika, Australien und die Antarktis.
Theo!
Psst, nicht so laut. Du störst sonst die anderen beim Lesen.
Wie leise soll ich denn noch sein? Dann sag ich eben gar nichts mehr und halt die Luft an. Das dürfte dann für den Herrn Theo wohl leise genug sein.
Die Erde ist der einzige Planet, den wir kennen, auf dem genügend Sauerstoff zum Atmen vorhanden ist. Dies verdanken wir einer Schutzhülle rund um die Erde, der sogenannten Atmosphäre. Sie umhüllt die Erde wie eine Art Ballon. In ihr ist der Sauerstoff aufbewahrt, den wir zum Atmen brauchen. Luft und Wasser, Licht und Wärme. Weil unser Planet diese besonderen Voraussetzungen hat, konnten sich Tiere, Pflanzen und Menschen auf der Erde entwickeln. Licht und Wärme spendet die Sonne. Sie sorgt auf der Erde für ideale Temperaturen zum Leben. Die Energie der Sonnenstrahlen brauchen grüne Pflanzen zum Leben. Bekommen sie genügend Licht, wachsen sie und geben Sauerstoff ab. Und diesen Sauerstoff benötigen alle Lebewesen zum Atmen.
Mensch, Theo, wie viele Bücher willst du noch lesen? Lass uns endlich aus dieser staubigen Bibliothek verschwinden und mit unserer Weltreise beginnen.
Meine liebe Tess, bei unserer Expedition rund um den Erdball muss man wissenschaftlich vorgehen und sich vorher gut informieren.
Und jetzt weißt du alles?
Ich schon. Wie zum Beispiel, dass das Leben vor etwa 2,5 Milliarden Jahren im Wasser entstanden ist.
Ach was.
Hier steht, dass sich damals im Wasser die ersten Lebewesen entwickelt haben. Winzig kleine Bakterien. Sie sind der Ursprung allen Lebens auf der Erde.
Na toll. Solchen Bakterien habe ich wahrscheinlich auch meine Erkältung zu verdanken.
Und heute gibt es fast 400.000 Pflanzenarten und über 1 Million Tierarten. Und es gibt über 6 Milliarden Menschen.
Oh, und all diese Menschen werden meine Musik lieben. Aber vorher müssen wir noch den geeigneten Ort für mein großes Dankeschön-Konzert finden. Bloß, wo sollen wir denn mit der Suche anfangen?
Na, ist doch logisch. Wir starten unsere Weltreise dort, wo vor ungefähr 2 Millionen Jahren die ersten Menschen aufgetaucht sind. In Afrika. Los geht's!
Afrika ist der wärmste aller 7 Erdteile. Denn Afrika liegt am Äquator. Der Äquator umspannt die gesamte Erdkugel. Wie ein unsichtbares Band teilt er die Erde in 2 Hälften. Die Nord- und die Südhalbkugel. Der Äquator ist der Bereich, an der die Erde den größten Umfang hat. Hier wirken die Sonnenstrahlen besonders intensiv. Deshalb ist es in Ländern in Äquatornähe besonders heiß. So wie in Afrika. Hier haben sich viele faszinierende Tierarten entwickelt. Zum Beispiel Zebras, Elefanten und Giraffen. Und auch die Könige der Tiere, die Löwen, sind in Afrika beheimatet. Auf dem wärmsten Kontinent gibt es aber auch riesige Gebiete, in denen nur wenige Tiere und Pflanzen zu finden sind. Ein solches Gebiet ist die Sahara, die größte Wüste der Welt.
Ist das heiß hier in Afrika? Und nirgendwo ein schattiges Fleckchen für eine durch Krankheit geschwächte Person wie mich.
Und leider gibt's auch nirgendwo das Feuergras.
Feuergras?
Ja, für den sirupsüßen Sabbersaft brauche ich Feuergras, glaube ich.
So, glaubst du. Ich glaube, dass du überhaupt nicht weißt, welche Zutaten du für diese Erkältungsmedizin brauchst.
Aber Tess, wie soll ich sagen? Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass die ersten Menschen in Afrika gelebt haben?
Ja.
Forschungen haben ergeben, dass der Ursprung der Menschheit in Afrika liegt. Denn hier fanden Wissenschaftler das älteste Menschenskelett der Welt. Im Laufe der Zeit haben sich die Menschen ständig weiterentwickelt und dazugelernt. So erfand der Mensch Messer und Speere für die Jagd. Und er lernte, Feuer zu machen. So konnte der Mensch sich erstmals gegen Kälte schützen. Er war nicht mehr auf das warme Klima in Afrika angewiesen. Dank des wärmenden Feuers konnte er nun auch in kältere Regionen vorstoßen. Menschen verließen Afrika und breiteten sich auf der ganzen Erde aus.
Also ich glaube, Afrika ist nicht gerade der beste Kontinent für mein unvergessliches Konzert.
Wieso? Ist doch wenigstens warm genug hier.
Na, das ist es ja. Hier ist es so warm, dass meine verehrten Konzertbesucher es vielleicht so wie damals machen. Sie hauen einfach ab.
Früher ernährten sich die Menschen von Pflanzen, ihren Früchten und Tieren. Sie waren Jäger und Sammler. Wenn sie keine Nahrung mehr fanden, zogen sie weiter. Das änderte sich erst, als sie lernten, wie man den Erdboden als ständige Nahrungsquelle nutzen kann. Sie betrieben Ackerbau und Viehzucht, blieben länger an einem Ort und wurden sesshaft. Es entstanden die ersten Dörfer. An manchen Stellen, etwa an bedeutenden Wegekreuzungen oder an Flüssen, zogen immer mehr Menschen hinzu, sodass sie schnell Städte bildeten. Viele von ihnen wuchsen ständig und bestehen bis heute.
Tess, ich glaube, wir sollten möglicherweise vielleicht lieber eventuell nach Europa reisen.
Wieso Europa?
Wenn ich mich richtig an das Rezept meiner Großmutter Theophilia erinnere, kommt die wichtigste Zutat für den Sabbersaft aus Europa.
Und was für eine sagenhafte Zutat ist das, bitteschön?
Brechbohnen.
Brechbohnen? Bohnen zum Brechen? Also Theo, wenn ich es mir so recht überlege, mit meiner Erkältung geht es schon viel besser.
So, wenn das so ist, dann schlage ich vor, wir lassen Europa links liegen und nehmen uns gleich den nächsten Kontinent vor, nämlich Asien.
Asien ist mit einem anderen Kontinent verbunden, mit Europa. Gemeinsam bilden diese zwei Kontinente eine riesige Landmasse. Der Kontinent Europa ist dicht besiedelt. Auf relativ kleiner Fläche leben sehr viele Menschen. Europa besteht aus über 40 Einzelstaaten, in denen mehr als 100 verschiedene Sprachen gesprochen werden. Von Norwegen bis Griechenland, von Portugal bis Russland. Wenn man Europa durchquert, stößt man auf die unterschiedlichsten Völker, Kulturen und Landschaften.
Ta-ta-ta-ta! Tess, darf ich vorstellen? Asien, der größte Kontinent der Welt. Asien bedeckt fast ein Drittel der gesamten Landfläche der Erde. Habe ich alles in der Bibliothek gelesen.
Toll.
In Asien befindet sich auch das riesige Himalaya-Gebirge mit dem höchsten Berg der Erde, dem Mount Everest. In 8848 Metern Höhe liegt sein Gipfel, der höchste Punkt der Erde.
Super.
Und in Asien leben auch die meisten Menschen. Allein Indien hat über 1 Milliarde Einwohner, China sogar 1,3 Milliarden.
Die meisten Menschen? Na, das ist doch genau der richtige Ort für mein großes Dankeschön-Konzert. Wenn ich hier singe, werden mir die Menschenmassen begeistert zu Füßen liegen.
Nein.
Was heißt denn hier nein? Glaubst du etwa, die mögen meinen Gesang nicht?
Bestimmt mögen die deinen Gesang, nur...
Was?
Die verstehen kein Wort. Die meisten verstehen hier nur Chinesisch. Chinesisch ist die meistgesprochene Sprache der Welt.
Also wird das hier in Asien auch nichts mit meinem Konzert.
Dann reisen wir eben vom größten Kontinent zum kleinsten Kontinent, nach Australien.
Australien ist der kleinste Kontinent der Erde. Bis im 19. Jahrhundert die ersten Einwanderer aus Europa kamen, lebten hier nur Aborigines. Diese Ureinwohner Australiens achten darauf, dass sie die Natur nicht zerstören und nehmen sich nur das von der Erde, was sie wirklich zum Überleben brauchen. Auf dem kleinsten Erdteil leben heute etwa 20 Millionen Menschen. Berühmt ist Australien für seine außergewöhnlichen Tiere. Neben den Koalabären sind dies vor allem die Kängurus. Man schätzt, dass es in Australien mehr Kängurus als Menschen gibt.
Schau mal, Tess. Quentin spielt mit den Kängurus und hüpft mit ihnen um die Wette.
Mehr Kängurus als Menschen? Also als Erdteil ist Australien für meinen Auftritt nicht geeignet. Ich will doch nicht für Kängurus singen.
Wäre aber ein tierisches Konzert. Tesse, was macht eigentlich deine Erkältung?
Oh, mir geht's schon viel besser. Eigentlich brauche ich dein Gurgelzeug gar nicht mehr. Im Gegenteil, ich bin schon wieder richtig bei Kräften. Ich beweise es dir.
Oh,
das ist mein Lied für die Welt. Oh. Das Seelengefecht.
Gnade!
Ist was?
Nein, also ich wollte dir eigentlich sagen, schön, dass es dir wieder besser geht. Dann brauchen wir ja auch nicht mehr nach Feuergras und Brechbohnen für den Sabbersaft zu suchen. Endlich haben wir Zeit für Theos berühmt-berüchtigtes Ratequiz.
Ratequiz? Was soll das denn?
Nun ja, ich will mal sehen, ob du mehr weißt als ich.
Aha.
Wusstest du zum Beispiel, dass die Erde wie eine Zwiebel ist?
Hm.
Also, es ist so, der tiefste Punkt der Erde liegt...
Der tiefste Punkt der Erde liegt 6000 Kilometer unter unseren Füßen. Es ist der Erdkern im Inneren unseres Planeten. Hier ist es über 5000 Grad heiß. Unsere Erde ist, ähnlich wie eine Zwiebel, aus mehreren Schalen aufgebaut. Den inneren Erdkern, der aus festem Eisen und Nickel besteht, umgibt ein riesiges Meer aus heißem, zähflüssigem Gestein. Darüber liegt der Erdmantel. Diese glühende, zum Teil zähflüssige Schicht besteht vorwiegend aus besonders schwerem Gestein. Die für uns sichtbare Erdkruste mit den Kontinenten und Ozeanen ist nur die äußerste Schicht unseres Planeten.
Ist nur die äußere Schicht unseres Planeten. Und es kommt noch besser, meine liebe Tess. Vergleicht man die Erde mit einem Ei, so ist die Oberfläche, auf der wir leben, noch dünner als die Eierschale. Und die ist genauso zerbrechlich wie die Erdkruste.
Wow!
Wie zerbrechlich die Erdkruste ist, zeigt sich, wenn zähflüssige Gesteinsmassen aus dem Inneren der Erde nach oben drängen. Die Erdkruste wird durchbrochen. Man spricht dann von einem Vulkanausbruch. Vulkane schleudern bei einem Ausbruch manchmal mehrere Tonnen glühendes Gestein an die Oberfläche.
Und hier kommt die nächste Frage.
Muss das denn sein mit der Ratterei?
Wusstest du, dass der Boden, auf dem wir stehen, in Wirklichkeit hin und her schwimmt? Na?
Nein.
Alle Kontinente und Ozeane werden von der Erdkruste getragen, die in große und kleine Platten zerbrochen ist. Und diese Platten schwimmen auf dem flüssigen Gestein im Inneren der Erde. Weil dieses Gestein ständig in Bewegung ist, werden auch die Platten und damit die Kontinente bewegt. So entfernen sich zum Beispiel Europa und Amerika jedes Jahr 2 Zentimeter voneinander weg. Die gewaltigen Kräfte, die im Inneren unserer Erde wirken, lassen sogar Gebirge entstehen. Wenn zum Beispiel Platten der Erdkruste aneinanderstoßen, wird Gestein nach oben geschoben. Es wird aufgefaltet, wie ein Teppich, den man zusammenschiebt.
Und so entstand vor Millionen von Jahren das Himalaya-Gebirge. Und die Alpen gibt es, weil die Erdplatte, auf der Afrika liegt, gegen die Erdplatte Europas stößt. Mein Wissen ist schon phänomenal.
Also ich habe noch nie gesehen, dass ein Gebirge wächst.
Aber du kannst es spüren.
Das Wachsen der Gebirge können wir mit dem bloßen Auge nicht beobachten. Aber wir können es tatsächlich spüren. Denn die schwimmenden Platten mit den Kontinenten gleiten nicht reibungslos aneinander vorbei. Oft verhaken sie sich an den Rändern. Dabei bauen sich enorme Spannungen auf. Wenn sich diese Kraft plötzlich entlädt, werden gewaltige Energien frei und die Erde bebt. Solche Erdbeben bekommen zum Beispiel die Bewohner von San Francisco in Amerika oft zu spüren. Denn die Stadt liegt genau über der Stelle, an der 2 Platten aufeinandertreffen. Bei starken Erdbeben werden innerhalb von Sekunden Brücken, Straßen und Häuser zerstört.
Tja, diese Erdplatten haben es in sich. Wusstest du eigentlich schon, dass...
Stopp, genug. Jetzt reicht es mir mit dem Rumgequisse.
Aber ich...
Nein, nix aber. Es wird Zeit, dass wir weiter um die Welt reisen und einen Platz für mein Dankeschön-Konzert finden. Komm, Quentin. Auf geht's nach Amerika.
Amerika besteht aus den 2 Kontinenten Nord- und Südamerika. In Nordamerika gibt es spektakuläre Naturereignisse wie die Niagarafälle, bei denen Wassermassen über 50 Meter in die Tiefe stürzen. Oder den Grand Canyon. Er ist eine der größten Schluchten der Erde. Neben der faszinierenden Natur entstanden in Nordamerika auch einige der größten Metropolen der Welt. Zum Beispiel New York mit über 20 Millionen Einwohnern. Damit hat diese Stadt so viele Einwohner wie der ganze Kontinent Australien. In Nordamerika finden sich alle Klimazonen der Erde. Von eisigen Polarregionen bis hin zu Wüstengebieten. Es gibt die unterschiedlichsten Landschaften mit zum Teil noch unberührter Natur.
Amerika. Ach, welch eine Landschaft. Geradezu ideal für mein großes Dankeschön-Konzert. Ach, am besten ich mach gleich mal einen Soundcheck.
Also Tess,
das ist mein Lied für die Welt. Tschüss, allen gefällt.
Tess, lass uns lieber von hier verschwinden. In dieser Gegend kann es jederzeit zu einem Erdbeben kommen.
Oh, gute Akustik hier. Für mein Konzert könnte man eine riesige Lichtshow installieren mit gigantischen Lasern.
Tess, ich spüre schon die Erde zittern.
Nur keine Panik, Theo. Das Einzige, was hier zittert, bist du.
Jetzt geht bestimmt ein Erdbeben los.
Von wegen Erdbeben. Das ist doch nur Quentin. Der spielt und hüpft wie ein Wahnsinniger auf und ab. Und das nennst du Erdbeben?
Tja, ich würde sagen, wir reisen einfach weiter nach Südamerika.
In Südamerika liegt der größte Urwald der Erde, der Regenwald, der vom Amazonas durchflossen wird. Die Bäume und Pflanzen des Amazonasgebietes produzieren so viel lebenswichtigen Sauerstoff, dass die Region auch die grüne Lunge der Erde genannt wird. Manche Bäume werden so groß wie ein Hochhaus mit 20 Stockwerken. Fast die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten lebt im Amazonasgebiet.
Wahnsinn! Ich glaube, ich stehe im Wald.
Um es wissenschaftlich korrekt auszudrücken, du stehst im Regenwald.
Schau dir nur diese riesigen Bäume an. Was für eine beeindruckende Kulisse für mein Dankeschön-Konzert. Das ist mein Lied für die Welt. Das alle. Hey, was soll denn der Krach? Wer stört mich denn hier beim Singen?
Das sind Motorsägen.
Die Regenwälder werden am Amazonas von den Menschen rücksichtslos ausgebeutet und zerstört. Die Bäume werden abgeholzt, um daraus Möbel herzustellen. Auf den abgeholzten Flächen wird dann Ackerbau betrieben. Durch das Abholzen müssen Tag für Tag viele Tiere sterben. Unzählige Pflanzenarten werden vernichtet. Wenn die Zerstörung in diesem Tempo weitergeht, wird der Amazonas als grüne Lunge der Erde Mitte des 21. Jahrhunderts komplett verschwunden sein. Das hätte tiefgreifende Auswirkungen auf das Klima der gesamten Erde.
Sind die wahnsinnig? Die holzen hier einfach die Bäume ab. Die zerstören die schöne Kulisse für mein aufsehenerregendes Konzert.
Viel schlimmer ist, dass uns irgendwann die Luft zum Atmen ausgeht, wenn die weiterhin so viele Bäume abholzen. Schließlich produzieren die Bäume doch den wichtigen Sauerstoff.
Hast du in der Bibliothek gelesen, stimmt's?
Stimmt. Und die Erde versorgt uns mit allem, was wir zum Leben brauchen. Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, Pflanzen und Tiere zum Essen. Und was macht der Mensch?
Nun sag schon.
Der Mensch ist das erste Lebewesen, das sich damit nicht zufrieden gibt und den Planeten Erde ausbeutet.
Das Streben der Menschen nach mehr und mehr Wohlstand geht auf Kosten unseres Planeten. Für Produkte wie Autos, Computer oder Maschinen braucht man Bodenschätze, wie zum Beispiel Erdöl, Erdgas und Kohle. Wenn diese Stoffe aus dem Boden geholt werden, wird häufig die Natur zerstört. Es werden ungeheure Mengen verbraucht, sodass es einige Rohstoffe schon bald nicht mehr geben wird. Die Erde ist wie eine Schatztruhe, die der Mensch ausplündert. Und dann entsteht noch ein weiteres Problem. Bei der Produktion verschmutzen Industrieanlagen mit ihren Abgasen die Luft. Dadurch wird die für alle Lebewesen wichtige Lufthülle, die Atmosphäre, geschädigt.
Ja, meine liebe Tess, jetzt hast du nur noch eine Chance.
Wie meinst du das?
Auf der Suche nach dem geeigneten Platz für dein,
Dankeschön-Konzert?
Haben wir alle Kontinente abgeklappert. Bis auf einen.
Nämlich?
Die Antarktis.
Na dann nix wie hin.
Die Antarktis ist der kälteste aller Erdteile und liegt am Südpol. Hier herrschen Durchschnittstemperaturen von minus 50 Grad. Bis zu 4 Kilometer dicke Eisschichten überziehen fast die gesamte Antarktis. Nur ein ganz kleiner Teil der Oberfläche ist frei von Eis. Das ist auch der Grund, warum sich in der Antarktis keine Menschen angesiedelt haben. Es gibt weder Städte noch Dörfer. Nur ein paar Forschungsstationen, in denen etwa 200 Wissenschaftler wohnen. Sie untersuchen das Eis und die Lebewesen, die den Kontinent trotz der Kälte bevölkern. Die Tiere der Antarktis ernähren sich vor allem aus dem Meer, da es kaum Pflanzen gibt. In der Antarktis leben Pinguine und Robben. Und die eisigen Gewässer durchkreuzen viele Wale.
ist es kalt hier. Weit und breit nichts als Schnee und Eis.
Und keine Menschenseele.
Also diese Antarktis ist nichts für mich. Bei dem eisigen Wind hole ich mir bestimmt wieder eine Erkältung. Und dann könnte ich mit meiner hervorragenden Stimme nicht singen. Komm, Quentin. Von unserer Erde haben wir genug gesehen. Wir reisen ab nach Hause.
Um für die Zukunft das Leben auf unserem Planeten zu sichern, müssen wir die natürlichen Schätze unserer Erde sparsamer einsetzen. Sonst verwandelt sie sich in eine karge, tote Landschaft. Schon heute leidet die Erde sichtbar unter großen Umweltschäden. Der Mensch muss behutsam mit der Natur auf unserem Planeten umgehen, damit das Leben und die einzigartige Vielfalt dem blauen Planeten erhalten bleibt.
Für eine Weltreise. Wir haben alle 7 Kontinente besucht.
Und wir wissen jetzt eine ganze Menge mehr über unseren Planeten.
Leider war diese ganze Reise um die Welt vollkommen umsonst.
Wieso?
Naja, unterwegs bin ich zwar meine Erkältung losgeworden, aber wir haben immer noch keinen Ort für mein großes Dankeschön-Konzert gefunden.
Doch, die Antarktis. Da ist es zwar kalt, andererseits, die Landschaft wäre ideal für ein Konzert von dir.
Du meinst wegen der atemberaubenden Kulisse?
Ich meine, weil es da keine Menschen gibt, kannst du dort mit deinem Gesang wenigstens niemanden stören.
Sehr witzig, Theo. Du hast eben keine Ahnung von Musik. Wenigstens weiß Quentin meinen Gesang zu schätzen. Das ist mein Lied für die Welt. Oh.
Oh je, ich glaube, ich mache mich lieber aus dem Staub und gehe wieder auf Weltreise.
Ihr wollt noch mehr wissen? Dann begleitet Theo, Tess und Quentin bei ihrer nächsten abenteuerlichen Entdeckungsreise. Gleich erfahrt ihr alles über das Wetter. Ihr wisst ja, bei Was ist was gibt's immer viele verblüffende Antworten auf spannende Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Bei Was ist was geht es jetzt ums Wetter. Warum regnet es? Wie entsteht Wind? Was ist die Atmosphäre? Wie wird Wetter vorhergesagt? Das alles und noch vieles mehr finden Theo, Tess und Quentin heraus. Los geht's!
Sag mal, ich mache morgen eine Radtour. Kommst du mit?
Nö.
Wieso nicht?
Weil's morgen wie aus Eimern schütten wird.
Woher willst du das denn wissen?
Naja, ich kenne mich eben aus in der Wetterküche.
Aha, was wird da so gekocht?
Nix gekocht, vorhergesagt. Ich kann das Wetter vorhersagen. Ich bin nämlich Hobby-Metropolin.
Meine liebe Tess, erstens, das heißt nicht Metropolin, sondern Meteorologin. Und zweitens, wenn sich einer mit Wettervorhersagen auskennt, dann bin ich das.
Da lache ich ja. Die weltbeste Wettervorhersagerin bin ich. Ich spüre förmlich, wie sich das Wetter verändert. Ja, das habe ich alles im Gefühl.
Gefühl? Das ist doch gar nichts gegen meine speziellen Spezialwettermessgeräte, mit denen ich das Wetter vorhersagen kann.
Du wirst es ja sehen. Morgen regnet es.
Ich glaub dir kein Wort. Ich verlasse mich lieber auf Profis. Komm, Quentin, los geht's.
Eines betrifft alle Menschen auf der ganzen Welt. Das Wetter. Egal, wo man sich auf unserem Planeten aufhält, überall begegnen uns Regen, Sonne und Wind. Wir werden von Schnee oder Regen nass, schwitzen, weil es heiß ist, oder frieren bei eiskaltem Wind. Ob wir uns in den nächsten Tagen auf Sonne freuen können oder ob wir uns warm anziehen müssen, sagt uns der Wetterbericht. Erstellt wird er von Meteorologen. Sie können das Wetter vorhersagen.
Theo, kannst du mir bitte mal sagen, wo wir eigentlich hingehen?
Habe ich doch gesagt, zu den Profis.
Hä?
Na, zu den Meteorologen. Die wissen wenigstens Bescheid, wie morgen das Wetter wird. Auf deine gefühlsmäßige Regenvorhersage verlasse ich mich nicht.
Ach, aber Theo, nimm das Ganze doch nicht so wichtig. Ist doch egal, wie morgen das Wetter wird.
Egal? Was heißt hier egal? Wettervorhersagen sind wichtig. Für manche sogar lebenswichtig. Bauern beispielsweise müssen wissen, wann sie säen oder ernten können. Förster, wann die beste Zeit ist, Holz zu schlagen. Und Fischer wollen erfahren, wann sie beruhigt aufs Meer fahren können.
Ja, und Theo will wissen, ob seine Radtour morgen ins Wasser fällt.
Regen wäre ja nicht so schlimm. Aber stell dir vor, morgen würde es stürmen, hageln, ein Gewitter aufziehen, eine Kälte- oder Hitzewelle über uns hereinbrechen.
Dann wäre wenigstens ordentlich was los.
Von wegen. Dann wäre unsere Radtour vermasselt und möglicherweise die Ernte der Bauern vernichtet. Und die Fischer fangen keine Fische und die Förster...
Oh, okay. Ich hab schon verstanden, Theo. Wettervorhersagen sind wichtig. Na, dann gehen wir eben zu den Meteorologen.
Auf der ganzen Welt beobachten Meteorologen jeden Tag, wie sich das Wetter entwickelt. Sie beobachten den Himmel und halten Ausschau nach Wolken. Sie messen die Temperaturen und wie viel Regen gefallen ist. An Windrädern lesen sie ab, aus welcher Richtung und wie stark der Wind weht. Das alles geschieht in über 10.000 Wetterstationen. Dazu kommen noch tausende Schiffe und Flugzeuge, die Wasser- und Lufttemperaturen messen. Satelliten beobachten aus dem Weltall, wie sich das Wetter entwickelt. Unzählige Wetterballons lassen die Meteorologen hoch in den Himmel steigen. Überall auf der Erde werden Daten über das Wetter gesammelt.
Ta-ta-ta-ta! Wir sind da! Darf ich vorstellen, die Profi-Meteorologen in ihrer Wetterzentrale.
Und die machen hier den Wetterbericht, den wir jeden Tag in der Zeitung lesen, im Fernsehen sehen oder im Radio hören?
Genau.
Kann doch gar nicht sein.
Wieso?
Na, die haben doch hier kein einziges Windrad. Ich sehe auch kein Thermometer, mit dem sie die Temperatur messen. Und von einem Wetterballon ist auf weit und breit überhaupt keine Spur.
Hier in der Zentrale messen die Meteorologen nicht. Sie sammeln die Informationen aus den Wetterstationen, Flugzeugen, Schiffen und Wetterballons. Alle Messungen über Temperatur, Luftdruck und Windgeschwindigkeit laufen hier zusammen.
Na toll. Und was machen die damit, mit diesen Informationen?
Die geben diese Wetterdaten in Computer ein und berechnen mit Hilfe von komplizierten Computerprogrammen pausenlos den Verlauf des Wetters für die nächsten Stunden und Tage.
Und deshalb glotzen die Meteorologen pausenlos auf ihre Computerbildschirme.
So ist es.
Schau mal, Theo. Das hier auf dem Bildschirm sieht aus wie die Erde von oben.
Stimmt. Das sind Bilder, die von Satelliten aufgenommen wurden. Die beobachten das Wetter nämlich auch aus dem Weltraum.
Mhm.
Die Satelliten umkreisen die Erde wie gigantische Fernsehkameras und zeigen, wo über der Erde zu welchem Zeitpunkt Wolken und Gewitter sind oder Stürme heranziehen.
Donnerwetter.
Ja, faszinierend, diese hochmodernen Satelliten und Computer. Für eine gute Wettervorhersage braucht man eben exakte Daten und super Technik und nicht irgendein Gefühl.
Mhm, woher willst du das denn wissen?
Steht alles in meinem windigen Wetterbuch.
Na, dann kannst du mir ja mit Sicherheit auch sagen, warum es überhaupt Wetter gibt.
Kein Problem. Wetter gibt es, weil, wenn, also, es,
Interessant, Herr Superschlau. Ich glaube, da musst du nochmal in deinem Buch nachlesen.
Etwas verlegen blättert Theo in seinem Buch, bis er die Antwort auf Tess' Frage gefunden hat. Und die lautet...
Wetter gibt es, weil die Sonne auf unseren Planeten scheint und Wasser und Luft erwärmt.
Die Erde ist von einer Lufthülle umschlossen, der Atmosphäre. Aus dem All betrachtet sieht sie aus wie eine bläuliche Hülle. Sie reicht etwa 1000 Kilometer in den Weltraum hinein und besteht aus Luft. Luft ist ein Stoff wie Stein oder Wasser. Nur ist sie so leicht, dass wir sie normalerweise nicht spüren. Sie hat keine Form, keinen Geruch und keinen Geschmack. Wir bemerken sie nur, wenn sie sich bewegt und wärmer oder kälter wird.
Und was bringt die Luft in Bewegung? Was macht sie wärmer oder kälter? Steht das etwa auch in deinem windigen Wetterbuch?
Warte. Hier steht, dass es die Kraft der Sonne ist, die unsere Lufthülle beeinflusst. Die Sonnenstrahlen erwärmen nämlich Luft, Land und Wasser unterschiedlich stark und lassen so das Wetter ständig wechseln.
Ohne Sonne, Wasser und Lufthülle gäbe es keinen Regen, keinen Wind, keine Wolken und kein Leben. Ohne Sonne, Wasser und Luft könnte auf unserer Erde kein Lebewesen existieren.
Also, die Erde ist von einer Lufthülle umschlossen. So, als ob sie mitten in einem Ballon schweben würde. Stimmt's?
Genau.
Und in der Hülle ist Luft. Außerdem gibt's auf der Erde noch jede Menge Wasser.
Und die wichtigste Zutat fehlt noch, die Sonne.
Die Sonne erwärmt nämlich Luft und Wasser. Und so entstehen Wind, Wolken, Regen und was sonst noch alles vom Himmel fällt.
Absolut korrekt. Für eine gute Wettervorhersage braucht man eben auch wissenschaftliche Kenntnisse, so wie ich sie habe.
Hör mir auf mit deinem Wissenschaftsgedöns. Das habe ich doch gar nicht nötig. Morgen regnet es. Das spüre ich. Basta. Frag doch die Meteorologen hier, wenn du mir nicht glaubst.
Nun ja, also...
Also was?
Die sind noch nicht fertig mit der Vorhersage für morgen.
Aha, da haben wir's.
Macht nichts, Tess. Dann mach ich eben die Wettervorhersage für morgen. Los geht's.
Wohin?
Erstmal raus hier, an die frische Luft.
Während Theo und Tess nach draußen gehen, markieren die Meteorologen auf einer Wetterkarte, wie sich die Luft bewegt. Denn in der Atmosphäre wehen dauernd starke und schwache Winde. Dort, wo die Luft nach oben steigt, spricht man von einem Tiefdruckgebiet. Denn der Luftdruck sinkt, weil sozusagen weniger Luft da ist. Das Gebiet markieren die Meteorologen auf der Wetterkarte mit einem großen T. In den Tiefdruckgebieten ist es oft stark bewölkt und es regnet oder schneit. Mit einem großen H werden auf der Wetterkarte die Hochdruckgebiete gekennzeichnet. Hier sinken die Luftmassen nach unten und erhöhen so den Luftdruck. In einem Hochdruckgebiet ist der Himmel meist klar und es herrscht schönes Wetter.
Die Sonne scheint, strahlend blauer Himmel. Genau das richtige Wetter, um mit Hochdruck an meiner Wettervorhersage zu arbeiten. Ich muss nur noch meine speziellen Spezialwettermessgeräte auspacken. So, geschafft.
Theo, wir stehen hier mitten auf einer Wiese. Was willst du denn hier messen?
Luft. Oder genauer gesagt, Wind.
Meinst du etwa dieses laue Lüftchen, das gerade weht?
Genau. Wind ist nämlich nichts anderes als bewegte Luft. Und für meine Wettervorhersage muss ich messen, wie stark und aus welcher Richtung dieser Wind weht.
Dafür brauchst du dir doch nur anschauen, wie sich die Äste und Blätter der Bäume im Wind bewegen. Oder wie schnell die Wolken am Himmel ziehen.
Meine liebe Tess, solche Beobachtungen sind viel zu ungenau. Für eine Profi-Wettervorhersage braucht man Profi-Messgeräte, so wie ich sie entwickelt habe. Darf ich dir vorstellen? Hier ist er, mein windschnittiger Windstärkenmesser.
Also ich würde eher sagen, dass das ein ganz normaler Drachen ist, den du da in den Händen hältst.
Nun ja, so kann man es auch sehen. Aber mit dem Drachen kann ich messen, wie stark und aus welcher Richtung der Wind weht.
Mhm.
Muss ihn nur steigen lassen.
Na, dann lass deinen tollen Wettermessdrachen mal von der Leine.
Also, irgendwie, ich krieg diesen Drachen nicht nach oben in die Luft. Das muss wohl am Wind liegen. Eine äußerst wichtige Information für meine Wettervorhersage. Muss ich mir gleich notieren.
Die Luft ist ständig in Bewegung. Sie bewegt sich, weil die Sonne sie erwärmt. Über dem Land wird die Luft stärker erwärmt als über dem Meer. So entstehen warme und kalte Luftmassen. Die warme Luft ist leichter als die kalte. Deshalb schwebt die warme Luft nach oben und hinterlässt sozusagen ein Loch. In dieses Loch strömt die schwerere, kalte Luft. Und schon ist sie in Bewegung. Es weht Wind. Unaufhörlich bewegen sich die warmen und kalten Luftmassen. Wie warme Luft aufsteigt, kann man gut an einem Heißluftballon beobachten. Wird die Luft im Ballon mit der Flamme erhitzt, steigt er. Stellt man die Flamme aus, wird die Luft kalt. Der Ballon sinkt.
Also, Herr Wettervorhersager, wird es nun morgen regnen, so wie ich es gesagt habe, oder scheint morgen die Sonne?
Kann ich noch nicht sagen. Ich muss noch ein paar Wettermessungen machen.
Ach.
Und deshalb gehen wir jetzt zum Sturmdorfer Schlammsee.
Was willst denn du da?
Nachschauen, ob der See voll ist oder ob das Wasser verschwunden ist.
So wie Quentin? Der ist nämlich auch verschwunden.
Nein, Quentin ist doch da oben. Er spielt gerade Wetterballon und schwebt hoch über uns in der Luft.
Theo, Tess und Quentin machen sich auf den Weg, um nachzuschauen, wie viel Wasser noch im See ist. Denn Wasser kann als Dunst nach oben in den Himmel steigen. Es ist die Sonne, die dafür sorgt, dass Wasser in die Luft kommt. Ihre Wärme lässt das Wasser auf der Erde überall verdunsten. Aus Meeren, Seen, Flüssen, Bächen, aus Schwimmbecken und Badewannen, aus feuchten Handtüchern, aus Pflanzen und von der Haut. Wenn also bei warmem Wetter Pfützen oder kleine Seen austrocknen, verschwindet das Wasser nicht einfach. Es verändert seinen Zustand. Es verdunstet.
Wir sind da!
Ach ja? Wo ist denn dein Sturmdorfer Schlammsee? Ich sehe hier nur ein riesiges braunes Schlammloch.
Stimmt, der See ist ausgetrocknet. Hochinteressant. Eine ganz wichtige Beobachtung für meine Wettervorhersage.
Wie kommt das Wasser aus dem See in die Luft? Ganz einfach. Die leichte, aufsteigende warme Luft nimmt winzige Wassertröpfchen mit in die Höhe. Die sind so klein, dass man sie mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Wenn sie hoch in die kühle Luft gestiegen sind, werden die Teilchen wieder flüssig. Man sagt, der Wasserdampf kondensiert. Nun ist das Wasser wieder sichtbar. Wolken sind entstanden.
Jetzt habe ich fast alles, was ich für meine Wettervorhersage brauche. Wir müssen nur noch auf den Berg.
Auf den Berg?
Genauer gesagt, auf den Graupelheimer Gewittergipfel.
Aha.
Dort kann ich am besten die Wolken beobachten.
Das sollten wir lieber sein lassen und stattdessen nach Hause gehen.
Wieso?
Naja, schau doch mal nach oben, Theo. Da ziehen Wolken auf.
Na und?
Nix na und. Wetter kann sich sehr schnell ändern. Oder sogar verrückt spielen. Es gibt schließlich Stürme, die sind so schnell wie ein Rennauto.
Meine liebe Tess, ich weiß gar nicht, was du hast. Wir haben doch wunderbares Wetter.
Ja, schon, aber am Himmel tauchen immer mehr Wolken auf. Hinterher werden wir noch von einem Gewitter überrascht. Wir sollten lieber nach Hause gehen. Ich spüre, dass sich das Wetter verändert.
Jetzt kommst du schon wieder mit deinem Gespür fürs Wetter. Die paar Wolken am Himmel machen überhaupt nichts. Und meine Wettervorhersage lasse ich mir nicht von dir vermiesen. Also los, auf geht's auf den Berg.
Okay, wenn du meinst. Ich hab dich gewarnt.
Theo sollte lieber auf Tess hören. Denn die Schönwetterwolken, man nennt sie auch Cumuluswolken, sind längst verschwunden. Sie sind unten flach und oben aufgebauscht, wie Watte. Es tauchen am Himmel immer mehr Wolken auf, die sich immer höher auftürmen. An der Oberseite glänzen sie weiß in der Sonne. Aber auf der Unterseite werden die Wolken dunkler und bedrohlicher. An den unterschiedlichen Wolkentypen kann man gut erkennen, wie das Wetter wird und ob es bald regnet. Denn Wolken sind luftige Wassersäcke, voll von unzähligen, wild umherschwebenden Wassertröpfchen.
Theo, ich habe schon Tropfen abbekommen.
Durchhalten, Tess. Noch ein paar Meter. Wir sind gleich oben auf dem Graupelheimer Gewittergipfel.
Über den Köpfen von Theo, Tess und Quentin braut sich was zusammen. In den Wolken wird das Wasser in eisige Höhen gewirbelt. Dort kühlt es weiter ab. Die Tropfen werden immer größer und immer schwerer. Sie drängen sich eng zusammen und können kaum mehr schweben. So schwer sind sie geworden. Bald kann die Wolke die dicken Tropfen nicht mehr halten. Es gibt einen Wolkenbruch.
Ich hab's dir doch gesagt, das Wetter ändert sich. Aber du kannst ja nicht auf mich hören.
Das hört bestimmt gleich wieder auf zu regnen. Außerdem können wir ja gleich wieder vom Graupelheimer Gewittergipfel absteigen. Ich muss nur noch die Temperatur messen. Und zwar mit diesem hochpräzisen Präzisionswettermessinstrument.
Das ist doch ein Fieberthermometer.
Na und? Hauptsache, es misst die Temperatur. Die Temperatur gibt nämlich wichtige Hinweise auf das Wetter von morgen.
Wirklich?
Ja, ich nenne dir ein Beispiel. Ist es draußen kalt und kühl, wird es morgen warm und schwül. Habe ich mal irgendwo gelesen, glaube ich.
Na, auf deine Wettervorhersage bin ich ja mal gespannt. Was war denn das für ein Geräusch?
Quentin! Er hat sich in einen Regenschirm verwandelt.
Der hat wenigstens gute Ideen. Jetzt sind wir einigermaßen vom Regen geschützt.
Das Wasser, das mit der Wolke auf die Reise gegangen ist, kommt als Niederschlag wieder auf die Erde. Also als Regen, Graupel, Hagel oder Schnee. Ob es regnet, schneit oder hagelt, hängt von der Temperatur ab. Nur bei kalter Luft knapp über dem Gefrierpunkt kommen die Wassertropfen als Schnee herunter. Wenn sie auf ihrem Weg zur Erde gefrieren, werden sie zu Graupel, also einer Mischung aus Schnee und Regen. Wenn die Wassertropfen schon in der Wolke gefrieren und herumgewirbelt werden, bilden sich Hagelkörner. Die können größer als ein Golfball werden. Theo, Tess und Quentin haben Glück, dass es nicht hagelt, sondern regnet.
Das hört ja gar nicht mehr auf mit dem Regen. Wo kommt denn nur all das Wasser her? Das muss doch mal ein Ende nehmen.
Das kann dauern.
Aha. Und wie lange?
Keine Ahnung. In meinem windigen Wetterbuch steht jedenfalls, dass das Wasser auf unserer Erde wie die Luft ständig in Bewegung ist.
Ach ja?
Erst verdunstet das Wasser durch die Sonne und steigt nach oben.
Mhm.
Dann bilden sich Wolken, die der Wind vor sich hertreibt. Schließlich entladen sich die Wolken und das Wasser kommt wieder auf die Erde zurück. Ein ständiger Kreislauf, der nie aufhört.
Hast du das gehört?
Ja, dein Magen hat geknurrt, weil du mal wieder Hunger hast.
Das war nicht mein Magen, das war Donnergrollen. Da, schon wieder. Ein Gewitter ist im Anmarsch. Jetzt aber nix wie runter.
Vom Graupelheimer Gewittergipfel.
Die drei Freunde werden von einem Gewitter überrascht. Genauer gesagt, von einem Wärmegewitter. Sie entstehen vor allem im Sommer, wenn es sehr warm und die Luft sehr feucht ist. Meist brechen diese Gewitter abends aus. Denn abends verliert die Sonne an Kraft. Es wird kühler. Aber der Boden ist noch aufgeheizt. Dann steigt die warme, feuchte Luft vom Boden sehr schnell nach oben in die kühlere Abendluft. In kürzester Zeit bilden sich Haufen Wolken und in denen geht es turbulent zu. Mit rasender Geschwindigkeit tobt dort die Luft. Wassertröpfchen und Eiskristalle wirbeln umher und reiben aneinander. Dadurch entstehen elektrische Ladungen. Die positive Ladung sammelt sich an der kühlen Oberseite der Wolke und an der Unterseite der Wolke die negative Ladung. Wenn sich die Spannung zwischen positiv und negativ entlädt, blitzt es.
Beeil dich, Theo! Wir müssen schnell runter vom Berg. Es fängt schon an zu blitzen. Jetzt wird's gefährlich.
Gefährlich?
Auf 30.000 Grad heizt der Blitz die Luft um sich herum auf. Dadurch dehnt sie sich rasend schnell aus, oft schneller als der Schall. Dann durchstößt die Luft die sogenannte Schallmauer. Und das können wir hören. Es gibt einen lauten Knall. Es donnert. Das alles passiert zur gleichen Zeit. Wir sehen den Blitz nur deshalb früher, weil das Licht des Blitzes schneller ist als der Schall. Der Blitz erreicht also unser Auge früher als der Donner unser Ohr. Blitze sind gefährlich. Treffen sie auf die Erde, können sie mit ihrer enormen Hitze Feuer entfachen und Menschen töten.
Hoffentlich werden wir nicht von einem Blitz getroffen.
Tja, das hoffe ich auch.
Was sollen wir jetzt bloß tun?
Wenn man in den Bergen oder auf freier Fläche von einem Gewitter überrascht wird, sucht man sich zum Schutz am besten eine Höhle.
Aber hier ist keine Höhle weit und breit.
Dann gehen wir eben in die Hocke und machen uns ganz, ganz klein. Das weiß doch jedes Kind.
Okay, ich hocke schon.
Wir warten jetzt einfach, bis das Gewitter vorbeigezogen ist.
Genau. In der Zeit werte ich meine Wettermessungen aus. Für meine Vorhersage für morgen.
Und? Wie sieht deine Wettervorhersage aus?
Also, meine Windmessungen...
Mit dem Drachen, der nicht hochkam...
...haben ergeben, dass die Luft in Bewegung ist. Außerdem habe ich gemessen, dass die Temperaturen mal warm und mal kalt sind. Und das Wasser aus dem Sturmdorfer Schlammsee war verdunstet.
Und weiter?
Das bedeutet, dass... Ach du meine Güte, das kann doch nicht wahr sein.
Was?
Nach meinen Messungen komme ich zu der Vorhersage, dass ein Hurrikan im Anmarsch ist.
Hurrikans zählen wie die Tornados zu den schnellsten Winden auf der Erde. Sie wirbeln um ihre eigene Achse. Tornados, die auch Windrosen genannt werden, kommen im Landesinneren von Amerika vor. Dort gibt es nur wenige Gebirge, die die Tornados aufhalten können. Wenn dann trockene, kalte Luft aus dem Norden auf feuchtwarme Luft der Küstenregionen stößt, kann sich der Sturm ungehindert entwickeln und immer schneller werden. Mit über 400 Stundenkilometern wirbeln Tornados übers Land. Sie sehen aus wie eine gewaltige Säule, die senkrecht in der Luft steht und über den Boden hinwegfegt. Wie ein Staubsauger saugen sie alles auf, was ihnen in den Weg kommt. Tornados schlagen eine Schneise der Verwüstung.
Kannst du mir mal sagen, warum du so kreidebleich bist?
Na, wegen des Hurrikans. Der zerstört alles. Nichts kann einen Hurrikan aufhalten.
Während Tornados über dem Festland entstehen, bilden sich Hurrikans über den tropischen Meeren. Dort ist das Wasser so warm, dass ungeheure Massen davon verdunsten. Ein Hurrikan kann an einem Tag etwa 2 Milliarden Tonnen Wasserdampf aus dem Meer holen. Alle Tanker dieser Welt könnten nicht so viel Wasser aufnehmen. Aus diesem Wasserdampf bilden sich riesige Wolkenpakete. Die Drehung der Erde macht daraus einen gigantischen Wirbel. Sobald die Windgeschwindigkeit 60 Stundenkilometer erreicht, spricht man von einem tropischen Sturm. Wird er doppelt so schnell, ist er ein tropischer Wirbelsturm. Ein Hurrikan. Hurrikans werden bis zu 350 Stundenkilometer schnell.
Los, Tess, wir müssen schnell zurück zu den Meteorologen.
Wieso? Bei denen waren wir doch heute schon.
Aber ich muss den Meteorologen doch Bescheid sagen, dass ein Hurrikan kommt. Die sitzen sicher ahnungslos vor ihren Computern. Also nix wie los.
Es ist nicht leicht, Hurrikans vorherzusagen. Oft erkennen Meteorologen sie erst, wenn sie sich schon über dem Meer zusammengebraut haben. Mit Hilfe von Satelliten können sie immerhin einige Tage im Voraus die Bewohner der Küsten warnen. Denn wenn der Sturm aufs Land trifft, entlädt er seine Energie und reißt alles mit, was sich ihm in den Weg stellt. Er zerstört Häuser, Brücken und Felder, entwurzelt Bäume und schleudert alles durch die Luft.
Nun mach schon. Ich muss den Meteorologen so schnell wie möglich von meiner sensationellen Vorhersage berichten, damit die ein Flugzeug zu dem Hurrikan schicken können.
Ein Flugzeug? Zum Sturm schicken? Wofür sollen das gut sein?
Ja, wenn die Meteorologen genau wissen wollen, wie stark der Sturm wird, wo genau er hinzieht und wie schnell er wirklich ist, bleibt ihnen nichts anderes übrig. Sie müssen ein Forschungsflugzeug losschicken. Mitten in den Sturm. Eine gefährliche Aufgabe.
Da braucht man einen mutigen Piloten und eine mutige Crew. Eigentlich genau das Richtige für mich.
Meine liebe Tess, Mut alleine reicht da nicht. Das Flugzeug ist vollgestopft mit Messinstrumenten. Da braucht man Leute mit Grips, also einen Typen wie mich.
Dann flieg doch mit in diesen Hurrikan, du... Ach, du Wetterwicht!
Ja, weißt du, ich habe ein bisschen, wie soll ich sagen, also ich glaube, ich habe...
Was hast du?
Höhenangst.
Unterwegs mit den Hurrikanfliegern? Nichts für Theo. Denn bei einem Flug mitten in den Sturm geht es turbulent zu. Je näher der Pilot und seine Crew dem Inneren des Sturms kommen, desto heftiger wird er. Auf dem Weg ins Zentrum des Hurrikans wird das Flugzeug von Sturmböen hin und her geschleudert. Und manchmal sackt die Maschine einige hundert Meter in ein Luftloch ab. Während des Fluges werden unaufhörlich Windgeschwindigkeiten und die Richtung des Sturms gemessen. Diese Daten leitet die Besatzung an die Meteorologen weiter. Wenn dann das Flugzeug das Zentrum des Sturms erreicht, ist plötzlich Ruhe. Im sogenannten Auge des Hurrikans ist es windstill. Kaum vorstellbar, dass rundherum zerstörerische Kräfte wirken.
So, Theo, wir haben es geschafft. Wir sind da, in der Zentrale der Meteorologen.
Zum Glück.
Jetzt kannst du den Meteorologen endlich von deiner Hurrikan-Vorhersage berichten.
Wahrscheinlich sind wir schon zu spät. Der Hurrikan ist bestimmt schon auf dem Festland angekommen. Sintflutartige Regenfälle und Sturmfluten richten große Schäden an.
Theo!
Am gefährlichsten ist immer die Flutwelle, denn der Wirbelsturm schleppt unter sich einen riesigen Wasserberg mit...
Theo!
Wenn dieser Berg auf die Küste aufläuft, wird er immer größer. Dann schiebt sich eine haushohe Welle ins Land, die alles niederwalzt. Was übrig bleibt, reißt der Sturm mit sich.
Hallo.
Häuserdächer, Autos,
hallo,
alles,
Theo.
alles! Ja, Tess?
Oh, du hast doch gesagt, dass ein Hurrikan ein ganz gefährlicher Sturm ist. So gefährlich, dass die Meteorologen die Bevölkerung warnen müssen.
Ja, stimmt.
Ja, kannst du mir dann erklären, wieso die Meteorologen hier alle so ruhig und gelassen rumsitzen?
Also, wenn du mich fragst, nein.
Kann es vielleicht sein, dass es weit und breit kein Hurrikan gibt?
Nun ja.
Und kann es sein, dass du mit deiner Wettervorhersage voll daneben gelegen hast?
Also, ich kann mir das auch nicht erklären. Vielleicht habe ich...
Mir reicht's mit deiner komischen Wettervorhersagerei. Sturmdorfer Schlammsee, Graupelheimer Gewittergipfel. Ja, und dann das Gewitter. Wir werden pitschnass und ich will...
Aber Tess...
Ich gehe jetzt nach Hause.
nicht abtrocknen.
Theo lag mit seiner Wettervorhersage daneben. Hurricanes kommen vor allem in Amerika vor. So starke Stürme gibt es in Mitteleuropa nicht. Nur manchmal entstehen hier kleinere Tornados oder Windhosen. Auch jetzt, in diesem Moment, tobt irgendwo auf der Erde gerade ein Sturm oder Gewitter. Denn überall gibt es Wetter. Und überall funktioniert es auf die gleiche Weise. Lufthülle, Sonne und Wasser. Sie sind dafür verantwortlich, dass es Wetter gibt. Die Lufthülle unseres Planeten wird durch die Sonne erwärmt. Dadurch kommt die Luft in Bewegung und es entstehen Winde. Erwärmte Luft trägt Wasser nach oben. Es bilden sich Wolken. Und die werden von den Winden verteilt, bis sie irgendwo über der Erde ihr Wasser wieder auf den Boden lassen. Die Sonne ist also der Motor für unser Wetter. Sie hält Luft und Wasser ununterbrochen in Bewegung.
Schön, wieder zu Hause zu sein. Tess, kannst du mir zum Abtrocknen bitte mal das Handtuch geben?
Hier hast du es, du weltbester Wettervorhersager.
Nun gut, ich gebe zu, meine Wettermessungen haben nicht ganz gestimmt und meine Vorhersage etwas verfälscht. Aber du als Hobby-Meteorologin liegst mit deiner gefühlsmäßigen Wettervorhersage auch daneben.
Ach ja? Wer sagt das denn?
Der Wetterbericht, den ich vorhin im Radio gehört habe. Die haben nämlich für morgen wechselhaftes Wetter vorhergesagt. Mal Sonne, mal Regen, mal etwas Wind.
Naja, da war ich doch gar nicht so schlecht. Regen hatte ich ja auch vorhergesagt.
Und kommst du nun morgen mit auf die Radtour? Dir zuliebe würde ich auch meine karierte Windhose anziehen.
Na, wenn das so ist, komm ich mit. Wo soll's denn hingehen?
Ich dachte mir, wir könnten zum Graupelheimer Gewittergipfel radeln und unterwegs noch einen Abstecher zum Sturmdorfer Schlammsee machen.
Ihr wollt noch mehr wissen? Dann begleitet Theo, Tess und Quentin bei ihrer nächsten abenteuerlichen Entdeckungsreise. Zum Beispiel in den Weltraum, wenn es um Planeten und Raumfahrt geht. Oder zu den Vulkanen. Oder zu den Haien. Oder. Ihr wisst ja, bei Was ist was gibt's immer viele verblüffende Antworten auf spannende Fragen.